Um Gottes Willen. Missio Camp 2017. Simon Becker spricht zum Thema: Um Gottes Willen, du hast echt Talent.
Du hast ja echt Talent. Das kann man ja auf zwei verschiedene Weisen sagen. Einmal kann man das sagen, wie mein Bruder zu mir, als wir in meiner Sporthalle waren und ich den Ball an die Decke gebolzt habe und so eine Lampe runtergekommen ist. Da sagt er: Alter, du hast echt Talent. Oder man kann das sagen, wenn man jemanden sieht, der irgendwas Besonderes kann und man sagt: Alter, du hast echt Talent. Da wir in der Bibel nicht hören können, wie die Leute da was ausgesprochen haben und wir nur das geschriebene Wort haben, möchte ich euch gerne mal gleich mit reinnehmen in eine Geschichte der Bibel, wo es um Talente geht. Ich habe früher als Junge immer davon geträumt, mal entdeckt zu werden beim Fußballspielen. Ich spiele liebend gern Fußball. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Tritt, weil ich letztes Jahr einen Kreuzbandriss hatte, aber das wird alles wieder. Ich habe immer davon geträumt, dass beim Training in meinem Verein irgendwann mal so jemand am Rand steht und guckt und guckt und dann danach auf mich zukommt, mir so eine Visitenkarte mit so einem DFB-Logo in die Hand drückt und sagt: Ey, ich bin Talente-Scout, melde dich mal. Unnütz, davon habe ich immer geträumt. Das ist leider nie in Erfüllung gegangen. Dann habe ich beschlossen, irgendwann später nicht Fußballstar zu werden, sondern Musiker. Und auch da habe ich dann natürlich immer davon geträumt, dass mich mal irgendjemand entdeckt. Dass irgendwo zufällig im Publikum einer sitzt, den das tief beeindruckt, was ich mache, nach vorne kommt und sagt: Ey, du kommst in meine Fernsehshow, du hast echt Talent. Auch das ist nie passiert. Deswegen bin ich hier. Nein, Scherz. Aber es gab eine Situation, das weiß ich noch, da habe ich ein Konzert gespielt in Lutherstadt-Wittenberg. Da seid ihr heute Abend ja auch. Also ich war in Lutherstadt-Wittenberg in einem Jugendclub, habe ein Konzert gespielt und da kam ein, ich schätze, der war 18, wenn es hochkommt, war der 19 Jahre alt, auf mich zu, hatte so ein, fand ich ein bisschen seltsam für so ein Konzert, wo ganz viele Jugendliche auch waren, hatte so ein Sakko an und so ein Hemd und stieg aus dem niegelnagelneuen Audi A3 aus. Und er kam auf mich zu und sagte: Hey, ich habe von deinem Konzert was gehört. Und er hat wirklich gesagt: Ey, du hast echt Talent. Ich war schon 3 Jahre als Musiker beruflich unterwegs, klopfte mir auf die Schulter, so ein 18-, 19-Jähriger, und sagt: Alter, mach was draus. Und ich fand das ein bisschen komisch irgendwie. Also wenn das mein Vater zu mir gesagt hätte, so: Ey, du kannst das echt, mach was draus. Das ist was völlig anderes, als wenn da so ein 18-Jähriger kommt, der wahrscheinlich von seinem Papa gerade ein Audi-Geschenk gekriegt hat. Ich habe ihn dann gefragt, wir sind ins Gespräch gekommen, was er beruflich macht. Und er sagte, dass er Motivationscoach ist. Es war alles ein bisschen skurril. Ich hoffe, ihr begegnet heute Abend in Lutherstadt-Wittenberg im Jahr 1524 nicht so skurrilen Leuten. Bin sehr gespannt. Mach was draus. In der Bibel gibt es einen Text, habe ich schon gesagt, da geht es um Talente. Und die Botschaft ist auch: Mach was draus. Ich lese euch das mal vor. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Und ich möchte dieses Gleichnis in 3 Teile einteilen. Der erste Teil wird sein der Auftrag. Der zweite Teil wird sein die Umsetzung. Und der dritte Teil die Bewertung. Jesus sagt: Es wird dann sein wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle seine Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Da machen wir schon mal die erste Zäsur. Der Auftrag. Aber bevor wir da tief einsteigen, ist es, finde ich, immer wichtig, beim Bibellesen zu gucken, wer spricht da und zu wem wird da gesprochen. Dürfen wir uns angesprochen fühlen oder nicht? Macht ja einen Unterschied, ob Jesus da vor dem König steht und sagt irgendwelche Sätze oder ob er vor einem kleinen Jungen steht und sagt irgendwelche Sätze oder zu seinem besten Kumpel oder zu irgendwelchen Fremden, die er noch nie vorher gesehen hat. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Jesus sitzt hier zusammen mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Begleitern, mit seinen Freunden, mit denjenigen, die ihn schon seit mehreren Jahren begleiten. Und zu diesen spricht er von den letzten Tagen. Das Ganze findet statt 2 Tage, bevor Jesus nach Jerusalem kommt und sterben muss. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern, es ist eine sehr lange Rede mit sehr vielen Gleichnissen, zum Beispiel das Gleichnis von einem treuen Verwalter, von den 10 Brautjungfern. Er spricht von der Zukunft der Welt. Und eins dieser Gleichnisse, ein Teil dieser Rede ist eben diese Geschichte von dem reichen Typen, der ins Ausland muss. Und er bereitet seine Jünger auf die Zeit vor, nach seiner Wiederauferstehung, bis er wiederkommt. Nach Jesu Auferstehung bis zu dem Tag, wo er wiederkommt auf diese Welt als König. Und in dieser Zeitspanne befinden wir uns jetzt gerade. Also der Auftrag. Jeder bekommt nach seinen Fähigkeiten ein paar Münzen. Und das ist jetzt spannend. Ich habe ein bisschen recherchiert. Was ist das eigentlich für eine Summe, die Jesus da nennt? Hätte auch sagen können, 5 Taler, 2 Taler, 1 Taler. Nein, er spricht von 5 Zentnern, im Original steht da Talente. 5 Talente, 2 Talente, 1 Talent. Witzig, ne? Das Wort Talent benutzen wir immer noch, das ist 2000 Jahre her, die Geschichte. Nur wir benutzen das ein bisschen anders. Wir sprechen eher von Fähigkeiten oder Gaben. Wenn man damals das Wort Talent benutzt hat, dann war das eine ganz normale Münzeinheit und zwar die größte. In meinen Anmerkungen in meiner Bibel steht, dass ein Talent ungefähr 41 Kilogramm wiegt. So, wenn jemand 5 Talente bekommt, wie viel Kilogramm Silber ist das dann? Ihr dürft das mal laut sagen. 205 Kilo Silber. Finde ich nice. Hätte ich auch mal Bock drauf. Das sind also 5 Talente, eine horrende Summe. Andere haben das ausgerechnet in Denare, die haben gesagt, das sind ungefähr 50.000 Denare, die dieser eine Knecht bekommt. Der Tageslohn für einen ganz normalen Arbeiter zur Zeit Jesu war 1 Denar. So, jetzt hast du plötzlich 50.000 davon oder 20.000 oder 10.000. Ich finde es sehr spannend, dass Jesus diese Summen nennt. Also wenn du das mal ausrechnest, ein Jahr hat 365 Tage, du hast 10.000 Dinare und wenn du wirklich ohne Pause jeden Tag arbeiten würdest, ich habe es mit meinem Handy kurz ausgerechnet, sind es ungefähr 27 Jahre. Also der am wenigsten hat 10 Talente Silber, der hat ein Jahreseinkommen von knapp 30 Jahren. Also das, was er in 30 Jahren verdienen würde, hat er auf der Hand. Und dann 50.000, 150 Jahre. Also Millionen, ja, das sind Millionen. Millionen Talente, also Millionen Denare. Wenn man das mal hochrechnet, damals haben die halt von Münzen gesprochen und das Talente genannt. Wenn man 2000 Jahre hochgerechnet, dann wird es wahrscheinlich irgendwann so sein, dass die Leute in 2000 Jahren da stehen und sagen, ey, ne, einer beobachtet einen, wie er was gut kann und sagt, ey, du hast echt Euro. So ist das ja von damals zu heute und heute zu in 2000 Jahren. Ey, du hast echt Euro. Du kannst deiner Zeit voraussagen und sein und jemanden, der echt was gut kann, kannst du sagen, ey, Alter, du hast richtig Euro. Er wird dich nicht verstehen, kann ich dir gleich sagen. Du müsstest das erklären, das dauert eine Weile, aber es wäre witzig. Nochmal zur Geschichte. Ein Mann, der sehr reich ist, reist weg, verteilt einen Teil seines Vermögens an seine Leute. Und der Auftrag lautet, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Ich finde, dieser Auftrag ist ziemlich vage. Wenn ich so ein Mann wäre, dann würde ich vielleicht sehr viel konkreter sein. Dann würde ich sagen, mach das und das, die Aktien stehen sehr gut hier und hier, da müsstest du investieren. Bau heutzutage ganz viele Häuser, ja, die Zinsen sind niedrig. Aber nein, das ist sehr unkonkret, das heißt einfach nur, arbeite mit deinen Talenten. Finde ich interessant. Und da kommt natürlich sofort die Frage auf, welche Talente hast du? Ich weiß nicht, ob du diese Frage schon mal für dich geklärt hast, ob du das weißt, welche Talente du hast. Jetzt spreche ich nicht von Silber, sondern von Fähigkeiten, von Begabungen. Welche Talente hast du? Bist du eher der Typ, der ein Talent bekommen hat? Jemand, der 2 Talente bekommen hat? Oder vielleicht sogar 5 Talente bekommen hat. Ich habe neulich beim Konzert eine getroffen, die kam danach auf mich zu und hat ganz viel erzählt und gefragt und so. Und die hat dann von sich erzählt und mir gesagt, dass sie eigentlich als Lehrerin arbeitet, Religionslehrerin, und eigentlich aber Schauspielerin ist und sein möchte in so Schauspielprojekten und auch gerne ein soziales Projekt auf Mallorca machen würde und außerdem total gerne singt, am liebsten in einer Band. Und die war ein bisschen verzweifelt und das fand ich sehr interessant. Ich habe über diesen Bibeltext schon einige Predigten gehört in meinem Leben. Ich habe ganz viele Predigten gehört über denjenigen, der ein Talent bekommen hat. Und die Prediger haben gesagt, ja, wir sind alle von Gott begabt. Und wenn du dir unsicher bist, irgendein Talent wirst du schon in dir finden. Und das ist komplett richtig. Aber ich habe noch nie eine Predigt gehört über jemanden, der zu viele Talente hat. Und ich kenne solche Leute. Super Schlagzeuger, super Buchautoren, super Steuerexperten. Das sind Typen, die, wo du denkst, eigentlich sind das Künstler, aber eigentlich haben die total Bock auf Sachen sortieren. Oder, ja, ich wurde neulich erwischt. Mein Problem ist, ich habe meine beiden Hobbys zum Beruf gemacht. Zum einen bin ich dann Musiker geworden und dann habe ich in Magdeburg ein soziales Fußballprojekt gestartet. Das heißt, Fußball und Musik waren plötzlich mein Beruf. Ich brauchte ein neues Hobby und deswegen spiele ich Lego. Stimmt wirklich, meine Frau nervt das tierisch, weil ein Großteil des Platzes in der Wohnung halt für mein Lego drauf geht. Und langsam werden meine Jungs auch ganz alt, die haben noch mal eine extra Lego-Sammlung. Und als ich dann da in der Küche saß und meine ganzen Steine sortiert habe, die werden nach Farben sortiert, in bestimmte Tüten dann auch noch sortiert nach Teilen, ich muss das hier nicht ausbreiten, da kam ein Kumpel rein, der wollte irgendwas abholen, guckt sich das an und sagt, Alter Simon, ich glaube, du warst echt ein guter Buchhalter geworden. Und ich stand vor ihm und sag, hätte ich Bock drauf. Ohne Witz. Irgendwann musste ich ja als Freiberufler meine Steuererklärung machen und ich habe da richtig Bock drauf gekriegt. Ich freue mich da ein bisschen drauf jedes Jahr. Das erzähle ich nicht einfach so. Das macht mir Spaß. Ich mache da 3 Nachtschichten draus und habe ich das auch geknackt, das Ding. Und die Zahlen hin und her überlegen und das alles zusammenrechnen und so, mega cool, macht mir super Spaß. Genauso gern mache ich Musik und bin wilder Künstler und ein bisschen verpeilt, auch gut. Aber es gibt diese Leute, wo du nicht weißt, was soll ich auf die Visitenkarte schreiben. Da müssten eigentlich 6 Titel drauf. Und das wäre tatsächlich mein Anliegen, dass ich euch sage, das ist nicht schlimm. Diese Frau, die da nach dem Konzert vor mir saß in Düsseldorf, die fand das total schlimm. Die sagte, aber ich habe doch nicht das eine, wir brauchen doch das eine und da sollen wir richtig uns investieren. Wer hat das denn erzählt? Ist völlig egal, ob du ein Talent hast oder 2 oder 5. Ist alles gut, alles in Ordnung. Du musst nicht nach links und rechts schielen. Du musst doch nicht gucken, welche Talente hat dein Nachbar. Da dürfen wir uns nicht vom Fernsehen irritieren lassen. Na, wenn du das Wort Talent hörst, dann denkst du vielleicht auch ganz schnell an diese TV-Shows. Das Supertalent und das Talent und Übertalent und Britain's Next Top-Talent und ach, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja? Da werden nur die Talente hervorgebracht, die im Fernsehen funktionieren. Lasst euch davon nicht irritieren. Das ist ein Bruchteil von den Talenten, die es gibt auf diesem Planeten. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und überlegt über diese Talente. Und da sind mir 3 Dinge über den Weg gelaufen, wie wir mit unserem Talent umgehen können. Kann sein, dass du die ganze Zeit denkst, naja gut, was erzählt der vorne? Ich weiß, ich kann A, B, C, D. Aber es kann auch sein, dass du da sitzt und denkst, ja stimmt, was kann ich eigentlich? Und da gibt es, kleiner Tipp, da gibt es 3 Phasen. Das eine ist, das Talent zu entdecken. Und da kannst du dir die Fragen stellen, was fällt mir eigentlich leicht? Was geht mir so lockerflockig von der Hand? Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, wofür wirst du bewundert? Und wenn das nicht direkt reflektiert wird, dann darf man auch mal nachfragen. Du sag mal, was kann ich eigentlich gut? Das kommt bei Freunden und auch bei der Familie ganz gut an, aber das muss man nicht bei ganz Fremden machen, dass man da steht und sagt, ey, sag mal, was kann ich gut? Sag mal. Und die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was macht mir Spaß zu geben? Wo macht es Spaß, mich zu investieren? Dann kannst du dich auf die Suche machen nach deinen Talenten. Also das eine ist Talent entdecken, das andere ist das Talent dann zu entwickeln es zu fördern. Und das Dritte, das geht dann manchmal einher mit dem Zweiten, ist auch zu nutzen. Was ist dein Talent? Das ist tatsächlich meine erste Frage, bei der ihr ein bisschen nachgrübeln könnt. Was ist dein Talent? Der Auftrag dieses Mannes, der wegreist, ist einfach nur, ich sag's mal salopp, mach was draus. Und den Auftrag finde ich sehr spannend. Und ich glaube, wir dürfen diesen Mann, der ins Ausland reist, mit Jesus vergleichen. Jesus spricht ja davon, dass er gehen muss und wiederkommt. Und was in dieser Zwischenzeit passiert, ja, das versucht er mit dieser Geschichte zu erklären. Und ich glaube, dass wir talentiert sind von Gott. Das sagen wir so, ne? Talentiert, ja, bemünzt in der Originalsprache. Und dass wir was draus machen sollen. Das war Punkt 1. Das war der Auftrag. Gucken wir uns mal an, was weiter passiert. Punkt 2. Die Umsetzung. Jesus sagt weiter. Der Mann mit den 5 Talenten Silber war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch der, die 2 Talente bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub sein Geld an einem sicheren Ort. Nächste Zäsur. Ja, die sind ganz unterschiedlich an die Sache rangegangen. Der mit den 5 erwirtschaftet nochmal 5. Der mit den 2 auch. Und der eine vergräbt sein Geld. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich an dieser Stelle in der Vorbereitung ganz schön zu knabbern gehabt. Denn was mich daran wirklich stört, an diesem Teil der Geschichte, da stolper ich nicht nur drüber, sondern das kratzt regelrecht in meinem Herzen, ist dieser unterschwellige Kapitalismus. Und das meine ich ernst. Dieses unterschwellige, ich lese mir nur 2 Worte vor, die hier stehen. Erfolgreich bei seinen Geschäften. 2 Worte, ja. Erfolgreiche Geschäfte, das klingt für mich ganz stark nach Kapitalismus und das klingt für mich auch ganz stark nach Druck. Mach was draus. Klingt für mich ganz schnell. Also das sind die Ohren, mit denen ich das höre. Ich weiß nicht, mit welchen Ohren du das hörst. Für mich klingt das ganz schnell nach, aber mach was draus. Druck. Und ich frage mich, geht es bei Jesus in der Zeit nach seiner Auferstehung, bis dass er wiederkommt, geht es darum, dass wir erfolgreiche Geschäfte machen? Auch mit unseren Talenten. Geht es darum, dass wir Geld vermehren? Geht es um Reichtum? In dieser Geschichte geht es definitiv, und da komme ich nicht drum herum, um Geld, um Reichtum, um Vermehrung, um Wohlstand, ums Arbeiten und ums Ackern. Geht es bei Jesus, geht es bei Gott ums Ackern? Und ganz ehrlich, ich kriege das nicht gelöst. Weil ich doch immer denke und dachte, aber ich bin doch ein Kind Gottes. Jesus spricht doch von Kindschaft, dass Gott unser Vater ist und all die Dinge. Und plötzlich sind wir Angestellte, Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Konflikt verstehen könnt. Ich lese euch nur eine ganz kurze Geschichte aus Lukas 18 vor. Einige Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnet. Die Jünger wollen die Kinder wegschicken und Jesus sagt, berühmter Satz, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Hört, was ich euch sage, sagt Jesus, wer sich die neue Welt Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt sie verschlossen. Ja, was jetzt? Schenken? Kind? Oder ackern und Mitarbeiter? Sein oder tun? Berufen zur Kindschaft oder beauftragt zum Handeln? Faulheit oder Burnout? Oh, ich werde immer extremer, ich höre jetzt auf. Und ganz ehrlich, ich kriege die Dinger nicht zusammen. In beiden Geschichten stecken diese Dinge drin. Jesus spricht vom Leben mit Gott. Jesus spricht von seinem Reich, von seiner Welt. Jesus spricht vom Arbeiten und Jesus spricht vom Kindsein. Ich bin in einem Buch von Thomas Harry über ein paar Sätze von Max Weber gestolpert. Und die möchte ich euch gerne vorlesen. Weil ich glaube, hier ein bisschen näher in die Thematik reinzugehen, lohnt sich. Ich selbst bin in einer konservativen Gemeinde aufgewachsen. Meine Eltern, meine ganze Familie waren alles Christen, Onkel, Tante, Onkel, Hund, alle. Unser Hund hieß Lukas. Ja. Da seht ihr mal, ne? wie das ist. Und ja, die Gemeinderichtung oder ich sag mal die Konfession, in der ich aufgewachsen bin, so die Gruppierung, war eine Brüdergemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine sehr konservative, christliche Form. Ich lese mal vor, was Thomas Harry schreibt, und ich finde es sehr interessant, gerade bei diesem Thema und gerade bei diesem Kapitalismus-Thema, worüber ich so gestolpert bin. Er schreibt: In seinem Aufsatz „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" begründet der Soziologe Max Weber seine viel diskutierte These, die protestantische Auffassung der richtigen Lebensführung sei ausgesprochen leistungs- und erfolgsbetont. Was und wie viel wir arbeiten, ist für den protestantisch geprägten Christen besonders wichtig. Woher kommt das? Das Kennzeichen der protestantischen Kirchen ist ihre Betonung der unverdienten Gnade und Rechtfertigung Gottes. Der Mensch muss sich laut Bibel die Annahme und Errettung durch Gott nicht durch gute Taten, das Einhalten von Geboten oder die Treue gegenüber kirchlichen Traditionen sichern. Damit wehrten sich die Reformatoren gegen entsprechende Tendenzen in der alten katholischen Kirche. Dadurch war aber, so Weber, das Problem des Leistungschristentums nicht wirklich gelöst, es war nur verschoben. Der protestantische Christ muss sich den Himmel zwar nicht mehr verdienen, er wird ihm nämlich aus Gnade geschenkt. Danach aber, nach seiner gnädigen Annahme durch Gott, ist es umso wichtiger, dass er sich seiner Erwählung und Rechtfertigung würdig erweist. Die protestantischen Konfessionen machen zwar nicht das Christwerden von der Leistung abhängig, wohl aber das Christsein und Christbleiben. Und laut Max Weber die protestantische Leistungsethik der Boden, auf dem der Kapitalismus entstehen und gedeihen konnte. Das habe ich vorgelesen, das ist zu diskutieren, das gebe ich zu, aber ich entdecke das in meiner eigenen Biografie wieder. Ich entdecke das wieder in dieser Geschichte. Und ein bisschen innerlich wehre ich mich gegen diese Geschichte, weil ich denke, aber wir sollen doch bei Gott sein. Und ich glaube, es sind diese beiden Pole und ich glaube, ich kriege die nicht zusammen. Ich selbst vom Typus her bin der Machertyp. Ja, ich habe Gründe gerne, ich packe an, ich habe einen Verein gegründet, ich gründe gerne Projekte, ich führe gerne Leute, ich habe gerne Leute um mich herum, ich leite die gerne an, ich reiß gerne was, ich mache es gerne groß, ich mache gerne Veranstaltungen, ich organisiere und manage gerne Tourneen, Konzerte, soziale Projekte und denke gerne mittel-, kurz-, langfristig und all die ganzen Dinge. Und trotzdem stolper ich darüber. Und es gibt einen Moment in meinem Leben, der hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, und zwar war das in Thailand. Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht, Bettina und ich, und haben in ein Schaufenster geguckt. Und da drin war eine Baumwolltasche, die man kaufen konnte. Und auf dieser Baumwolltasche war eine Liste aufgedruckt, in Englisch. Das war die Shit-List. If shit happens. Ich übersetze das mal auf Deutsch. Wenn dir etwas Dummes passiert. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und das Witzige an dieser Liste war, dass die verschiedenen Dinge den verschiedenen Religionen zugeordnet waren. Wie man auf shit happens reagieren kann. Ihr könnt das mal googeln, ich muss nicht die ganze Liste durchgehen, aber da gibt es im Internet ganz viele Sachen, die natürlich überspitzt sind, natürlich übertrieben, aber eben diesen berühmten Kern von Wahrheit haben. Und wisst ihr, worüber ich gestolpert bin? Da stand: If shit happens, sagen die Protestanten als Antwort, you have to work harder. Da musst du härter arbeiten. Wenn dir etwas Dummes passiert, musst du halt härter arbeiten. Und ich bin darüber gestolpert in Thailand vor einigen Jahren, weil ich das aus meiner Biografie so gut kenne. Und das ist das, was Thomas Harry in diesem Buch weiter dann ausführt, weil uns das in unserer Spiritualität, in unserem geistlichen Leben oft auch schwerfällt, zu sein. In der Nähe Gottes zu sein. Sich einfach fallen zu lassen. Es wurde heute schon gesagt, es geht um das Herz. Und das ist auch für mich manchmal, obwohl ich ein sehr herzens-, emotions- und musisch betonter Mensch bin, trotzdem manchmal schwer. Es geht ums Herz. Und es geht nicht ums Ackern. Oder doch? Die Bewertung. Dritter Punkt der Geschichte, die Jesus erzählt. Nach langer Zeit kehrt der Herr von seiner Reise zurück und fordert seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silbergeld erhalten hatte, brachte 10, ich lese mal Talente, weil das gleiche Wort, brachte 10 Talente. Da lobt ihn sein Herr: Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Dann kam der Mann mit den 2 Talenten und sagt: Herr, auch ich habe den Betrag verdoppelt. Da lobt ihn der Herr mit exakt denselben Worten: Du warst tüchtig und zuverlässig, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Schließlich kam der mit dem 1 Talent Silber und erklärt: Herr, ich kenne dich als strengen Herrn und ich dachte mir, wo du erntest, was andere gesät haben und nimmst dir auch, was ich verdient habe. Aus Angst habe ich das Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortet ihm darauf sein Herr: Auf dich ist kein Verlass und faul bist du auch noch. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, was du verdienst, hättest du zumindest mein Geld auf der Bank anlegen können. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Da sieht man, dass die Geschichte schon ein bisschen älter ist. Und er sagt weiter: Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 5 Talente hatte. Das ist die Abrechnung, die Bewertung. Spannend, wie der Herr das bewertet. Er nimmt denselben Wortlaut und dieselbe Belohnung für den, der aus 5 10 gemacht hat und aus 2 4 gemacht hat. Und wenn wir das mal zurückdenken an den Anfang, an die Gedanken unserer Talente und an den Auftrag auch, etwas daraus zu machen, es ist völlig egal, ob du mit 1 Talent ausgestattet bist und daraus etwas machst. Gestern hatten wir das Thema Licht für diese Welt zu sein. Und ich glaube, das hängt ganz stark zusammen. Dass du aus deinem Talent etwas machst, was Licht in diese Welt bringt. Oder ob du 5 Talente hast und die 5 Talente einsetzt. Und das Licht in dieser Welt verfünffachst vielleicht. Der Herr ist zufrieden, auch wenn die Ausgangslage völlig unterschiedlich war. Für mich steckt in der Bewertung dieses Herrn der wichtigste Satz in dieser Geschichte. Und das ist etwas, das möchte ich mir gerne neu hinter die Ohren schreiben. Wie meine Großmutter mal so schön sagt, schreib dir das hinter die Ohren. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Das ist der Satz, der in der Vorbereitung für diese Predigt bei mir immer wieder hängen geblieben ist. Du bist im Kleinen treu geblieben. Natürlich geht es in dieser Geschichte um Unsummen. Aber bei der Bewertung am Ende geht es um, du bist in kleinen Dingen treu gewesen. Und wenn Gott über mein Leben eines Tages mal solch ein Urteil fällen würde, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Okay, das war ganz schön viel Stoff, ja. Das waren viele Euros und viele Münzen. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ich hoffe, dass ihr mir folgen konntet. Es waren 3 Teile. Teil A, der erste, war der Auftrag des Herrn. Und die verbundene Aufgabe: Mach was draus. Ich glaube, du wurdest ausgestattet. Wir wurden alle ausgestattet mit Talenten. Ich glaube, wir sollen sie entdecken. Wir sollen nicht mit anderen vergleichen. Der Herr in der Geschichte hat jeden nach seinen Fähigkeiten Aufgaben übertragen. Und ich glaube, das wäre der erste Punkt. Was sind deine Gaben und mach was draus. Der zweite Punkt, die Umsetzung. Entwickel diese Gaben und nutze diese Gaben. Und drittens, die Bewertung und die Frage: Wird Gott oder würde Gott über dein bisheriges Leben sagen können, du bist im Kleinen treu geblieben? Du warst im Kleinen treu, jetzt kriegst du eine große Aufgabe. Und das Wichtigste, was wir bei dieser Geschichte nicht vergessen dürfen: Wir haben es mit einem liebenden Vater zu tun und nicht mit einem habgierigen Wirtschaftsboss. Und auch wenn diese Geschichte ganz stark nach Kapitalismus klingt, wir sind und bleiben Kinder Gottes und wir sind nicht nur seine Mitarbeiter. Ich würde gerne am Schluss beten. Gott im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir mit dir leben dürfen. Und das hat so viele Facetten. Das reicht von sich einfach fallen lassen und unsere Gefühle bei dir hinbringen. Das reicht bis dahin, dass du dir wünschst, dass wir mit dir arbeiten, dass du uns Aufträge gegeben hast. Und dazwischen bewegen wir uns und das finde ich großartig. Ich danke dir dafür, dass das Leben mit dir auch manchmal ein Spannungsfeld ist. Und bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese Spannung auch auszuhalten. Ich will dich darum bitten, dass du jedem Einzelnen, jeder Einzelnen hier im Zelt, ihre Talente zeigst, die Begabung, die du ihnen geschenkt hast, dass sie das richtig entfalten können und dass diese Welt durch die Leute, die hier im Zelt sitzen, heller wird, viel, viel heller. Und danke, dass du da bist, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du unser großer Vater bist. Amen.
Simon Becker sprach auf dem Missio Camp 2017. Mehr Informationen zum Missio Camp gibt es auf missio-camp.de. Missio Camp. Dabei sein ist alles.